Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Da dachtet ihr, die Weltmeisterschaft ist vorbei. Da kommen wir schon wieder um die Ecke. Bernd Schwilgerath.
Ach, Herr Fetzer, ich hoffe, Sie sind gut zu Hause angekommen. Sie haben Ihre komplette WM, wie heißt das, Kommentierung? Na, egal, gut überstanden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, war zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale, Bronzefinale. War knackig, aber hat Spaß gemacht und war dann, finde ich, auch, ja, vor allem hinten raus dann nochmal der Höhepunkt, das muss man schon sagen. Also Finale hat von der Qualität her wirklich am meisten Spaß gemacht, vor allem das erste Drittel vom Tempo her natürlich dann. Game-Winner in der Verlängerung, Tage Thompson. Die USA sind Weltmeister und wir haben es ja hier schon öfter gesagt, die WM mag vorbei sein mit diesem Tor, mit diesem Schuss von Tage Thompson und dann mit der Pokalübergabe, aber in dieser Woche läuft sie noch weiter. Jetzt mit dem Rückblick natürlich von unserer Seite so ein paar Erkenntnisse, die wir gesammelt haben über die gut zwei Wochen und dann ja, wollen wir auch noch über andere Sambühlen natürlich sprechen hier im Podcast dann natürlich für die Supporterinnen und Supporter, für die, die im Crowdfunding unterstützt haben. Und ein bisschen Sportpolitik gibt's auch noch, also heißt nicht, dass ja die Weltmeisterschaft jetzt hier im Podcast vorbei ist. Ganz im Gegenteil, wir wollen das Ganze schon noch ein bisschen aufarbeiten.
Na, absolut, das müssen wir auch, weil es ist ja auch noch einiges passiert, gerade wenn wir sportpolitisch angucken. Also reden wir erstmal über NHL versus IIHF mit World Cup, das werden wir noch besprechen länger und natürlich dann das große Thema Russland. Da habe ich heute in 10 Minuten schon was zu gesagt. Ja, ein bisschen strange war das, ehrlich gesagt, was der Herr Tardif da im Alleingang verkündet hat, oder?
Ja, würde ich schon auch sagen, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen typisch für ihn.
Ja, glaube ich auch, ne? Also der ist ja keiner, der zurückstellt. Der wirkt ja immer wie so der nette Onkel, ne? Ist ja der nette Kerl, redet immer sehr bedächtig und langsam, zugegeben, hat auch nicht das allerbeste Englisch, finde ich. Dafür, dass er Kanadier ist. Klar, der Mann ist Franco-Kanadier, aber ich dachte, wenn man in so einem zweisprachigen Land aufwächst, in dem die Mehrheit hier Englisch spricht, da würde man selbst als Franco-Kanadier besser Englisch sprechen. Aber gut, das jetzt nur nebenbei. Aber er ist, glaube ich, in der Sache schon recht tough. Also habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Völlig egal, ob er jetzt irgendwie mit dem IOC über was debattiert, ob er mit Gary Bettman und der NHL redet, ob er mit Russland redet. Der ist deutlich tougher, als er so wirkt.
Dazu, wie gesagt, mehr in den nächsten Tagen. Aber jetzt unsere 10, ich hätte gesagt Takeaways, ja, weil ich ja die Anglizisse mag. Du sagst die 10 Erkenntnisse, weil er ist ein Eishockey-Philosoph, der Schwilgerath, oder was?
Ja, Erkenntnisse klingt so, als hätten wir so die Erleuchtung, weißt du? Deswegen dachte ich, nehmen wir das mit. Wir sind erleuchtet worden und quasi 10 Sachen sind runtergerieselt auf unsere Hirne. Da laufen sie jetzt einmal durch und aus unseren Mündern in eure Ohren. Ist das schön gesagt?
Ja, sehr schön. So im Hirn will ich mir nicht vorstellen, vor allem bei dir nicht.
Fangen wir an. Punkt 1 ist, ja, den hast du dir überlegt, Tempo is key. Also das ist immer wieder mein Anglizismen. Ja. Also es geht um Tempo, Tempo, Tempo. Wer schnell ist, sowohl mit den Beinen, als auch mit den Händen, als auch mit dem Kopf, der hat ganz gute Chancen im aktuellen Eishockey, ne?
Ja, ich glaube, das Finale hat das dann nochmal gezeigt. Das waren dann, glaube ich, auch die beiden schnellsten Mannschaften, sowohl was das Schlittschuhläuferische anbelangt, als eben auch die Handlungsschnelligkeit. Und ja, die USA eben mit diesen vielen jungen Spielern auch, ich glaube auch auf der großen Eisfläche dann einfach auch noch Spieler dabei gehabt, die dann da auch Bock drauf hatten, diesen Raum zu nutzen. Auf der anderen Seite bei den Schweizern da genauso. Und was mich da so fasziniert hat, wirklich über alle 4 Reihen einfach diese läuferische Stärke. Und wir haben noch einen anderen Punkt, wo wir ein bisschen genau aufs Schweizer Eishockey schauen. Aber wenn wir uns mal weg von den NHLern, ja, wenn wir uns Malgin, André Ghetto, dieses Duo anschauen, dann irgendwie dritte, vierte Reihe, so Spieler wie Simon Knaak, wie Sandro Schmid, wie auch noch Riad. Also die können alle Schlittschuh laufen, die sind alle schnell und ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre so, dass wir immer sagen, oder eigentlich ist es schon immer so, dass es auch immer heißt, ja, internationales Eishockey, vor allem dann WM, da wird nochmal ganz anders gespielt und es ist, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Terry Kreis auch sehr auf wirklich läuferische Stärke setzt bei der Zusammenstellung seines Kaders auch, aber es ist einfach, ich glaube, dieses Turnier hat es nochmal so eindrucksvoll gezeigt, wie vielleicht kein anderes davor, da geht es einfach schnell zu. Richtig schnell.
Genau. Und man kann es ja nicht nur positiv drehen, eben auf die Schweiz oder die Amerikaner, man kann es ja auch negativ drehen, wenn wir zum Beispiel die deutsche vierte Reihe angucken, mit Kastner und Hager, die haben dann natürlich gegen die kleinen Nationen, die dann auch nicht überall so schnelle Leute haben, überhaupt keine Probleme gehabt, aber sobald es gegen die Großen ging, da waren sie schon deutlich im Nachteil und haben ja nicht umsonst hin und wieder auch mal echt dumme Fouls hingelegt, ne? Weil sie einfach nicht, weil sie irgendwie schlechte Menschen seien, Gegner verletzen wollten, sondern weil sie einfach in der einen oder anderen Situation zu spät kamen.
Ja. Wobei ja Kastner in der DEL ein schneller Spieler ist, ne? Und dann aber nimmst du das dann auf eben WM-Niveau und absolutes Top-Niveau, vor allem in der WM, also dann wirklich die Spiele jetzt in der Gruppenphase gegen so Teams wie eben USA, Tschechien und die Schweiz, dann ist das Tempo da einfach nochmal höher.
Ja, und du hast auch gesehen, die Mannschaften, die ganz unten gelandet sind, die haben vor allen Dingen ein Tempoproblem gehabt. Ne? Da sind durchaus Spieler dabei, die auch hart spielen können, die auch wissen, wo das Tor steht und sowas. Aber wenn das Tempo fehlt, dann bist du halt in den bis verschiedene Medizin sind drei Viertel der Zweikämpfe, bist du einfach komplett im Nachteil.
Und wenn wir uns dann anschauen, dass zum Beispiel Nikola Ehlers dazugekommen ist bei Dänemark und dann ja dann nochmal einfach ein Riesenfaktor war und allein jetzt nochmal eigentlich so aus deutscher Sicht die entscheidende Szene dieses Turniers, ja, was war das? Ein weiter Pass von Mölger auf Ehlers, der einfach Tempo aufgenommen hat und die anderen dann überlaufen hat. Klar, das ist natürlich dann nach diesem weiten Pass von Mölger, der dann von der Bande wieder zurückgeprallt ist, das war natürlich auch ein super Schuss von Nikola Ehlers. Da haben wir noch ganz andere Qualitäten gesehen, aber in erster Linie war bei Ehlers einfach zu sehen, wenn der an der Scheibe war, dann hat sich das immer so angefühlt, alle jetzt so ein bisschen fast forward, ja, der Ehlers kommt.
Richtig, und normalerweise sagt man ja immer, in Nordamerika ist das Spiel noch schneller, was natürlich an den Spielern liegt, aber das heißt ja immer auf der Eisfläche, alles intensiver und so, also auf der kleinen. Eigentlich muss man sagen, jetzt auf der großen Eisfläche, was ja irgendwie auch logisch ist, war das Spiel noch mal schneller, weil halt mehr Platz war, gerade auf Außen natürlich, weil die Fläche ist ja gar nicht länger, die ist ja nur breiter. Und dann hast du halt ganz andere
Möglichkeiten. Tatsächlich, da erzählt er uns wieder was. Ja.
Und dann hast du, ja, ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Und dann bist du auch mehr in der Lage, diese Breite des Spielfeldes zu nutzen und kannst viel mehr Tempo aufnehmen. Also ich fand, ich habe gestern parallel beides geschaut, sowohl das WM-Finale als auch Edmonton gegen Dallas. Und natürlich ist Edmonton gegen Dallas ein unfassbares Tempo, weil da ja auch extrem krasse Leute bei sind. Erst recht so ein McDavid oder so. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass das WM-Finale dem nicht in viel nachstand.
Schwierig zu vergleichen, glaube ich, jetzt eben die beiden Eisflächen und dann das 1:1. Keine Ahnung, ob man da, was misst man das überhaupt, das Tempo? Also was ist, also wo siehst du da, kannst du tatsächlich irgendwie stoppen? Ist es auch irgendwie Passgeschwindigkeit, ist die Passgenauigkeit, ist die Handlungsschnelligkeit? Ich glaube, die kannst du dann 1:1, wenn du zwei Spiele übereinander legst, gar nicht so gut messen oder vergleichen.
Nee, da hast du natürlich recht, weil bei dem einen ist wahrscheinlich die Endgeschwindigkeit schneller, weil du halt wirklich mehr Platz hast, Anlauf zu nehmen. Bei dem anderen ist wahrscheinlich automatisch die Passgeschwindigkeit schneller, weil du gar nicht so viel Zeit hast, was damit zu machen. Also es ist ja generell eh so, also wenn du so Statistiken siehst, wie lange hat ein Topspieler den Schläger am Puck, dann ist das ja nur total wenig. Das sind ja teilweise, selbst bei Spielern, die viel den Puck haben, ist es ja am Ende nicht viel mehr als eine Minute pro Spiel, weil die ja den Puck so schnell abgeben. Und gerade in NHL Playoffs, da ist ja keiner, der erst, wenn er den Puck bekommt, sich überlegt, was mache ich damit, sondern das ist ja alles schon vorher klar. Und meistens ist der Puck ja eine Millisekunde am Schläger und zack, direkt weiter.
Ja. Ich zitiere aus dem Bissl Hockey Chat. Sebastian hat da geschrieben: Ich finde immer wieder beeindruckend, wie gut selbst moderne Stay-at-Home-Verteidiger wie Vlasic oder Peak skaten und spielen können. Also das ist natürlich auch so ein Thema. Du hast natürlich dann, also Vlasic, der hat fast 2 Meter, ne? Also Kesselring ja auch, Peak, das sind alle so, Shea, die sind alle groß gewachsen, ja, auch Werenski mit seinen 1,88 ja nicht klein, aber einfach
Tage Thompson.
Genau, Tage Thompson, jetzt war es gerade, in dem Fall war es ein Verteidiger, ja, aber ja, Tage Thompson, dem Sturm, egal, aber auch dieses fluide Skating einfach, ja, Steve Buyem natürlich als Paradebeispiel bei den USA, das ist rausgestochen auf jeden Fall und dadurch einfach auch das Tempo.
Ja, dann hast du einen schönen Übergang gemacht. Unser zweiten Punkt, der lautet nämlich, das United States National Team Development Program trägt Früchte.
Ja, ganz genau. USNTDB, ich sag das mal ganz schnell, 5 hintereinander. USNTDB, Also, dieses Programm, das die USA gestartet haben, da U17 und U18, also vor langer Zeit schon gestartet haben, ja, U17
ja, 96 oder so.
Genau, ne? Ja, Mitte der 90er, wo auch natürlich First of All Picks draus hervorgegangen sind, wie jetzt zum Beispiel Jack Hughes oder Patrick Kane, ne, also einfach Top US-Spieler. Das ja schon in den letzten Jahren Früchte getragen hat. Also nochmal kurz zur Erläuterung, da wurden die besten U17, U18 Spieler dann zusammengezogen. Die haben dann
seit
alle
2015 machen die das in Michigan, ne?
Genau, die spielen dann eben alle da zusammen, spielen auch in der USHL. Bei der U18-Weltmeisterschaft spielen eben dann die U18-Spieler oder die Jahrgänge treten da an. Und wir haben es ja gesehen, bei der U18-Weltmeisterschaft, da ist ja sogar die USA Nummer 1. Ja, da sind sie vor den Kanadiern, auch vor Finnen, Schweden und so weiter. Und bei der U20 jetzt die letzten beiden Jahre ja den Titel geholt. Und klar war diese Mannschaft jetzt nicht nur aus Spielern zusammengestellt, die da die letzten Jahre dieses Programm durchlaufen haben, aber Steve Buyem hast du schon angesprochen, logisch, der war jetzt so 7. Verteidiger, aber der kommt eben daraus, so Spieler wie Capagotti war da mit dabei, Will Smith jetzt in den letzten Jahren eben erfolgreich, Matty Beniers und so weiter und so fort. Also wir haben ja auch vor dem Turnier drüber gesprochen, irgendwann muss doch auch dann mal bei den Senioren, also bei der A-Nationalmannschaft dann der Erfolg her. Du hast es heute in den 10 Minuten Eishockey nochmal angesprochen. Seit 1960, und das war ja die Olympia-Goldmedaille, also da zählte die Olympia-Goldmedaille als WM-Goldmedaille und davor 1933 zuletzt eben 92 Weltmeister.
92 Jahre, überleg dir das mal.
Ja, und kein Titel dazwischen und eben auch nicht mal ein Finale, also nicht mal eine Silbermedaille, also dann auch immer die Halbfinals, 12 Halbfinals in die Jahre verloren. Und das kann einfach nicht sein, wenn du so einen großen Pool an Superspielern hast und da immer entwickelst, wenn du so einen großen Pool überhaupt an Sportlern hast, ja?
Ja, also ja, ich hab's heute im Artikel für die Frankfurter Allgemeine noch geschrieben, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Die Zahl weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ungefähr 560.000 Menschen spielen in den USA organisiert Eishockey. In Deutschland sind es knapp 26.000. Ne? Und die USA ist jetzt nicht irgendwie 30 Mal so groß wie Deutschland oder 20 Mal, ne? Sondern ungefähr 4 Mal. Also, ja.
Also
das ist schon wirklich krass, was sich da getan hat. Ne?
Rundfaktor 20, ja, oder 21 oder was weiß ich, aber auf jeden Fall, was Spieler anbelangt.
Ja, schon krass. Und deswegen ist es auch klar, dass irgendwann durch dieses Programm natürlich auch die Breite besser wird. In der Spitze waren die Amerikaner immer gut, aber ne, natürlich ist auch nichts Neues. Die Spitze kommt halt selten zu Weltmeisterschaften. Aber wichtig ist ja für so eine WM so die zweite, dritte Garde. Und da sind die Amerikaner wirklich richtig krass. Und wenn wir nur mal gucken, wer alles in diesem National Team Development Program war, also du hast schon ein paar angesprochen mit Beniers und sowas und Gauthier, aber auch so Logan Cooley oder auch Ältere, ne, wie Clayton Keller war da drin, ne, Brady Shea war da drin, Tage Thompson war da auch drin. Also auch die Spieler, die jetzt schon gestandene Spieler sind, auch die haben das irgendwann mal durchlaufen und natürlich über Jahre jetzt davon profitiert. Das heißt nicht, dass ohne dieses Programm es nichts geben würde, weil, wie gesagt, die Amerikaner hatten immer gute Eishockeyspieler und es wurde immer schon gut ausgebildet. Aber diese Konzentration und diese Elitenförderung, diese gezielte, die hat natürlich schon was mit dem US-Eishockey gemacht.
Ja, und dann im nächsten Schritt natürlich die Möglichkeit, aufs College zu gehen, da weiterhin Ausbildung, ja, auch wirklich gute Bedingungen, sehr gute Bedingungen, also vor allem an den Colleges, wo halt dann einfach Eishockey auch groß geschrieben wird, dann eher im Norden natürlich der USA, da hast du halt einfach professionelle Bedingungen, unter denen du trainieren und spielen kannst und da wird das dann weitergeführt, klar, NHL-Draft dann obendrauf und dann hast du auch natürlich eine Top-Liga, in denen die Spieler da unterwegs sind, aber unter dem Strich geht's halt dann wirklich schon im U17-Alter los.
Ja, und man muss sagen, natürlich, du hast recht, die meisten kommen immer noch in diesen klassischen Eishockeygebieten, sei es irgendwie da oben aus der Region rund um Boston an der kanadischen Grenze oder natürlich Minnesota ist absoluter Eishockeyland. Aber es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, als kämen die alle daher. Also es gibt auch immer mehr Spieler, die zum Beispiel in Kalifornien geboren wurden oder in der Mitte Matthews, der ja aus Arizona kommt. Also es werden auch ganz andere Gebiete mittlerweile in den USA für Eishockey interessant oder sagen wir so, in anderen Gebieten wird auch so gut ausgebildet, dass auch da mittlerweile Top-Talente herkommen. Und was ja auch schon häufiger in Nordamerika in den letzten Jahren gesagt wird, mittlerweile ist es halt auch so, dass in den USA die besten Athleten sich für Eishockey entscheiden. Früher war es eher so, wenn irgendwo in der Schule so ein absolutes Top-Talent da war, gerne auch in mehreren Sportarten, dann hat das sich irgendwann meistens für Football interessiert oder irgendwie darauf spezialisiert oder halt für Basketball oder Leichtathletik. Mittlerweile ist es auch so, dass teilweise die besten Athleten einer Highschool dann sagen, ich konzentriere mich auf Eishockey. Und das macht natürlich auch was mit dir, ne?
Da kann man auch wieder sagen, einerseits Eishockey dann weißen Sport, ne? Die anderen genannten
von dir eher für reichen Sport auch, ne?
Genau, ja. Insofern, ja, trägt dieses Programm Früchte und die USA holen die Goldmedaille, schlagen im Finale die Schweiz und sind auch verdientermaßen dann Weltmeister, natürlich vor allem jetzt mit dieser Leistung im Endspiel oder in der K.O.-Phase insgesamt. Müssen wir Kreide fressen? Nee, müssen wir nicht unbedingt, weil wir haben ja nicht gesagt vor dem Turnier, dass die nichts können, sondern wir haben gesagt, wenn man das vergleicht mit dem, was da sein könnte, und das ist ja nur nochmal eigentlich eine Auszeichnung dieses Talentpools, was da noch andere Spieler kommen könnten oder was gespielt haben wir auch schon bei den Four Nations, dann ist halt der Vergleich zu dieser Truppe, ja, denkst du manchmal, boah, da fehlt so ein bisschen die Star-Power, aber trotzdem war das natürlich eine richtig starke Mannschaft, durchgängig mit NHLern, die auf dem Eis waren, insofern, ja, Top-Mannschaft.
Plus es kam ja noch so Werenski dazu und sowas, ne? Also das Team ist auch noch mal ein bisschen besser geworden, ne? Oder so ein Swayman im Tor, klar, hat keine gute Saison in Boston gehabt, aber hat ja schon in den letzten Jahren schon gezeigt, dass er ein Top-Mann ist grundsätzlich. Also die hatten schon Star-Power, aber ich sage auch, da wäre noch deutlich mehr drin gewesen, gerade wenn wir das halt mit dem Foundations-Kader vergleichen. Und da sind ja nicht mehr jetzt alle in den Playoffs aktiv. Das heißt, der Kader hätte noch deutlich besser aussehen können, ohne der Top-Kader zu sein. Also die Tiefe der USA ist schon krass. Wahrscheinlich könnten die mittlerweile 5, 6, 7 Teams aufstellen, die bei der WM alle gute Chancen hätten, ins Viertelfinale zu kommen.
Die dritte Erkenntnis, und es ist leicht zu erraten, wer sie formuliert hat, denn es ist so negativ, WM in zwei Ländern ist scheiße.
Ja, ist doch scheiße. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, mich nervt es. Ich habe keinen Bock mehr auf WMs in zwei Ländern. Die einzige Alternative, was ich noch irgendwie durchgehen lassen würde, ist, wenn es zwei Länder sind, die wirklich direkt verbunden sind, wo nicht noch ein Meer durchfließt und wo dann halt die eine Stadt an der Grenze des Landes zum, also an der Grenze zum anderen Land ist. Wenn
Sag halt Salzburg und München. Sag halt Salzburg und München.
Ja, Salzburg und München zum Beispiel. Wobei auch da haben wir dann wieder das Problem mit, ja, wer hat denn Heimrecht? Dann weiß man irgendwie am Nachmittag des letzten Spieltags immer noch nicht, wer wo spielt und sowas, weil es könnte ja noch das passieren. Das war ja dieses Jahr durchaus drin. Wäre Schweden Erster geworden in seiner Gruppe und Dänemark ist ja Vierter geworden. Hätten sie eigentlich gegeneinander spielen müssen. Das ist aber nicht erlaubt, weil Gastgeber können im Viertelfinale nicht gegeneinander spielen. Das hätte also geheißen, dass innerhalb der Gruppen gespielt werden muss. Und das ist mir alles zu kurzfristig. Natürlich weiß man es auch so manchmal nicht. Wird man noch Zweiter, wird man Dritter, muss man reisen, muss man nicht reisen. Aber dieses Mal war ja alles in der Schwebe. Man wusste nicht, wer weiterkommt, man wusste nicht, wo gespielt wird, man wusste nicht, wann gespielt wird. Und das ist für die Mannschaften ätzend, das ist für die Zuschauer ätzend, das ist für uns Medienleute ätzend, weil man halt einfach zu viele verschiedene Sachen planen muss und überhaupt nicht weiß, worauf man sich einstellen kann. Und generell zwei Länder, wo doch die Orte so weit auseinander sind. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie Kopenhagen und Malmö genommen hättest, alles in Ordnung. Aber Herning und Stockholm waren einfach viel zu weit auseinander. Und generell nervt mich das. Ich finde, eine WM gehört in ein Land und am besten mit kurzen Wegen. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese Unsicherheit und dann, ja gut, vielleicht müssen wir morgen irgendwie 10 Stunden Auto fahren oder 2 Stunden fliegen oder auch nicht. Das nervt mich maximal.
Oder du machst es so wie die Kanadier, die eigentlich denken, sie fliegen nur mal schnell nach Herning, ja, und lassen ihr Zeug dann in Stockholm und denken sie und wissen dann, okay, hä, wir müssen einmal zurück nach Stockholm, um unsere Sachen zu holen. Aber es bleibt natürlich auch, ja, es bleibt das hängen natürlich, WM in zwei Ländern, es bleibt aber auch hängen, Stimmung in Herning oft richtig schlecht. Und ich muss jetzt auch sagen, selbst im Finale oder selbst natürlich das Viertelfinale der Schweden in Stockholm ist natürlich ein blöder Spielverlauf auch für die Stimmung, wenn du 0-4 zurückliegst. Aber da war ja teilweise wirklich Totengräberstimmung in beiden Hallen in der K.O.-Phase. Und vielleicht überhöhe ich jetzt letztes Jahr Prag oder Tschechien insgesamt, aber da war noch Party, oder?
Ja, tust du auch nicht, weil Tschechien ist einfach für mich in Europa das Eishockeyland Nummer 1, das Publikum angeht. Das haben wir bei der Frauenweltmeisterschaft gesehen, egal wie das spielt, ob jetzt die Star-Teams aus den USA oder Kanada oder natürlich die Gastgeberinnen. Aber selbst wenn andere Teams spielen, die jetzt auf dem Papier nicht so spannend sind und natürlich auch nicht viele eigene Fans mitbringen, selbst da waren die Hallen voll. Und letztes Jahr, mag jetzt auch nicht stimmen, was ich sage, aber da war irgendwie so ein Norwegen-Spiel, was ich mal angeguckt habe, da waren irgendwie 10.000 Leute in der Halle. Also sensationell. Und jetzt hast du bei einem Viertelfinale Schweiz gegen Österreich unter 3.000 und die Zuschauerzahl war ja noch geschönt, es waren nur verkaufte Tickets. In der Halle waren wirklich noch deutlich weniger Leute. Weil halt natürlich auch viele Schweizer Fans, österreichische Fans kurz vorher gar nicht wussten, in welcher Halle die spielen und dann vielleicht auch schon eine Reise gebucht haben oder eben von Anfang an darauf verzichtet haben, weil sie gedacht haben, nachher bin ich am falschen Ort. Und das ist halt ätzend. Man kann sich nicht grundsätzlich darauf einstellen, wann man wo spielt. Und ja, dann kommt noch natürlich hinzu, ich finde, Schweden fand ich auch schon enttäuschend, also dafür, dass es so ein Eishockeyland ist, dafür, dass Stockholm ja auch eine große Stadt ist, gut, haben wir schon drüber gesprochen, ist nicht die Eishockey-Hauptstadt von Schweden, hatte ja jahrelang kein Erstligist und sowas, da Eishockey ist, glaube ich, in kleineren Städten dann doch noch populärer als Fußball, aber in Dänemark fand ich es wirklich erschütternd. Klar, die Dänemark-Spiele waren in der Regel voll, und wenn die Tschechen da waren und die hatten ja an manchen Spieltagen, an dem zweiten Wochenende, hatten die ja 5.000, 6.000, 7.000 Fans da, das war super. Auch die Schweizer bringen das mit. Ich fand noch, dass relativ viele deutsche Fans da waren, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet. Die hatten ja diese Stehplatzkurve hinterm Tor bei mehreren Spielen komplett voll. Das waren auch locker mal 2.000 oder noch mehr. Das fand ich echt gut. Aber sonst von den einheimischen Leuten ist einfach niemand dahin gegangen. Da waren wirklich Spiele, da waren unter 2.000 Leute in der Halle. Und das bei der Weltmeisterschaft und das auch in so einer großen Halle. Das war sowas von trostlos. Also, das brauche ich nicht nochmal, ehrlich gesagt.
Unsere vierte Erkenntnis dieser Eishockey-Weltmeisterschaft, die dreht sich um Finnland. Was ist eigentlich mit den Finnen los jetzt in den letzten Jahren? Wir haben so geschwärmt von denen, nicht nur auf A-Nationalmannschaft-Level, sondern auch natürlich in den U-nationalen Mannschaften, vor allem in der U20, so ja, 3, 4, 5 Jahre ist es her, da waren die auf dem absoluten Höhepunkt und wir haben gesagt, boah, so musst du es machen wie die Finnen, ja, das funktioniert.
Regionentrainer.
Und, genau, Regionentrainer, ja, auch investiert, aus Geld aus der Heim-WM wirklich dann investiert und alles richtig gemacht, die Finnen. Ja, jetzt verlieren die wieder im Viertelfinale und das ist wirklich insgesamt underwhelming wieder gewesen, was sie gespielt haben.
Ja, ich fand es auch spielerisch echt bieder. Also natürlich haben die Finnen auch vorher schon mal ein bisschen aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen langweiliges Defensiv-Eishockey gespielt. Aber wenn wir das so vergleichen, 19, da war richtig Feuer in der Mannschaft, ne, als sie da so überraschend gewonnen haben. Und dann natürlich die Heim-WM 22, was da los war. Und natürlich den Olympiasieg noch in Peking haben sie auch noch geholt. Also das war wirklich Finnland, Finnland, Finnland. Und jetzt, ja, schwimmen die irgendwie so mit, bringen doch nicht mal viele Zuschauer mit nach Schweden. Ich weiß nicht, also wenn die gar nicht mitgespielt hätten, hätte ich auch nicht viel vermisst, um es mal hart zu sagen.
Ja, es hat dann wieder so ein bisschen den Anschein erweckt in der Gruppenphase, als sie dann 2-1, 2-1, 2-1, ja, die Kanadier auch geschlagen, 2-1 im Shootout. Da habe ich mir gedacht, oh, die sind jetzt wieder für die K.O.-Phase, sind die wieder eine Mannschaft, die ist gefährlich. Muss man auch sagen, sie haben dann gegen die USA verloren im Viertelfinale. Ja, dann haben sie eben halt da eine Top-Mannschaft bekommen. Wenn sie da vielleicht einen anderen Gegner gehabt hätten und vielleicht dann wieder eine Runde gewonnen hätten, würden wir jetzt ein bisschen anders sprechen. Aber es ist halt natürlich jetzt eben mit diesem wiederholten Ausscheiden im Viertelfinale bleibt einfach hängen. Boah, Finnland jetzt aktuell nicht so begeisternd bei Weltmeisterschaften. Ich finde einfach auch, ich habe es schon öfter angesprochen, dieses biedere, sehr systemtreue Eishockey, alle fünf immer zurück, mit Puck kommen die raus, ganz kontrolliert, finde ich ein bisschen langweilig. Wobei, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen auch nochmal ans U20-WM-Finale erinnert. Das war ein richtig geiles Spiel, das die Finnen da gezeigt haben gegen die USA, ne? Und am Ende in der Verlängerung erst verloren. Also mal schauen, was danach kommt. Und, jetzt kommt das große Und, beziehungsweise das große Aber, schau dir die Starting Six der Dallas Stars im Halbfinale der NHL an. Ja, da ist der Torwart mit Ottinger. Auch, ne? Ja, und dann hast du halt fünf Finnen in der Starting Six. Und bei Carolina, Mikola, Luostarinen, Barkov natürlich bei Florida, bei Dallas, Rantanen, Heiskanen und Co. und so weiter und so fort. Also das sind halt einfach nochmal eine Handvoll absoluter Topspieler, die jetzt eben um den wichtigsten Pokal im Eishockey spielen aktuell.
Gebe ich dir recht, aber wenn wir uns an 19 und 22 erinnern, da hatten sie ja auch nicht immer die absoluten Top-Leute dabei. Das war ja auch eher ein Beweis, dass die Finnen eine beeindruckende Tiefe mittlerweile haben, weil so ein Barkov hat da auch nie mitgespielt. Ne? Und erinnere dich an Rantanen, 23, der war eine totale Enttäuschung, ne? bei dieser zweiten Heim-WM in Folge. Also die Finnen brauchten ja in den letzten Jahren gar nicht zwingend immer ihren allerersten Anzug aus der NHL. Die haben es einfach auch so mit ihren Leuten aus der eigenen Liga geschafft. Also es gab da natürlich auch so einen kleinen Umbruch. Es sind natürlich ein paar ältere weg. So ein Antila zum Beispiel, der glaube ich auch über seine rein sportlichen Fähigkeiten hinaus wichtig war für die Mannschaft. Und diese aktuelle Truppe hat ehrlich gesagt relativ wenig ausgestrahlt. Und da waren ja sogar noch ein paar große Namen bei, wie Teuro Teräväinen oder Edi Tolvanen oder sowas. Oder Jussi Saros und sowas.
Also die sind halt nicht die ganz großen Namen.
Nein, nicht die ganz großen, aber es war jetzt auch nicht kleiner als das, was 19 oder 22 den Titel geholt hat.
Ja.
Und weiß nicht, ich fand die Truppe dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Und die war jetzt auch nicht sonderlich jung, kannst du nicht sagen, ja komm, die haben da irgendwie was ganz Junges reingeschmissen. Da sind ja diverse Spieler über 30 oder Ende 20. Aber irgendwie haben sie es wieder nicht hingekriegt. Und so die Frage, ist das jetzt irgendwie nur so eine Momentaufnahme, dass die halt dreimal in Folge ist halt auch jeweils nur ein Spiel. Vielleicht mit einem ganz guten Tag gewinnst du auch eins in der Viertelfinale. Du kommst dann eben in die Medaillenrunde. Oder haben wir die Finnen ein bisschen überhöht durch ihre Erfolge Anfang des Jahrzehnts? Keine Ahnung.
Die Wahrheit, Bernd, die Wahrheit liegt in der Mitte.
Liegt in der Mitte,
ja, das weißt du da.
Ja. Was haben wir denn als nächsten Punkt? Oh ja, das habe ich nicht ganz verstanden, hast du da reingeschrieben, da bist du jetzt mit dran. Viertelfinale als Scharfrichter, was soll das denn bedeuten?
Ja, die Guillotine fällt auf Kanada, zack, und die Guillotine fällt auf die Tschechen, den Titelverteidiger, zack. Ja, also Viertelfinale ist halt einfach das Spiel, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass du gewinnen musst, um die Medaillen zu spielen.
Das ist brillant.
Das ist wirklich brillant. Ne?
Ich glaube, den Satz tätowiere ich mir.
Also, du musst einerseits ins Viertelfinale kommen und du musst es dann gewinnen. Das sind so die zwei größten Herausforderungen. Alles, was dann passiert.
Braucht man ein Tor, um ein Spiel zu gewinnen, frage ich mich gerade.
Ja, brauchst mindestens eins, aber es kann auch im Shootout fallen dann im Viertelfinale. Ja, reicht eins. Richtig. Ja, aber jetzt, also gerade wenn wir jetzt eben die Kanadier sehen.
Aber du hast natürlich recht, normalerweise kommen die großen Clubs die großen Teams irgendwie immer durch die Vorrunde. Okay, Schweden ist einmal 21 Mal rausgegangen, das war natürlich schon eine sehr große Enttäuschung. Gewöhnlich sind ja die Top 6, 7, wie man es auch immer nennen will, immer im Viertelfinale und dann geht's halt zur Sache. Und das ist halt für viele immer ein neues Turnier und du musst an dem Tag halt voll da sein. Und du kannst eine super Vorrunde spielen, haben die Schweizer oft genug schon erlebt, teilweise mit 7 Siegen aus der Vorrunde raus, dann verlieren sie aber ein Spiel im Viertelfinale und die ganze Party ist vorbei.
Ja, und die Party war auch vorbei für den Titelverteidiger, für die Tschechen, für die absolute Topmannschaft und vor allem natürlich für die Kanadier, für vielleicht den Top-Favoriten vor dem Turnier. Und das ist natürlich die größte Enttäuschung gewesen, dass die gegen Dänemark da rausfliegen, auch noch nach Führung, dann hinten raus sich noch zwei einschenken lassen. Also das ist die Enttäuschung dieser Weltmeisterschaft.
Absolut, definitiv. Also klar, man kann ja sagen, dass Deutschland gar nicht erst ins Viertelfinale gekommen ist. Ist für die Ansprüche der deutschen Mannschaft mittlerweile auch eine Enttäuschung. Aber ich finde auch, die Kanadier, gerade wenn da so ein Crosby kommt, und denken wir, über den hat kaum noch einer geredet, aber so ein Marc-André Fleury war ja dabei. Von dem war das ja der große Karriereabschluss und alle haben natürlich gedacht, der geht ja jetzt nochmal mit einer Goldmedaille nach Hause und krönt sich dann nochmal. Aber nein, und dann auch MacKinnon dabei, also der kanadische Kader war ja auf dem Papier der mit Abstand Beste.
Ich habe auch im Nachhinein nicht wirklich eine Erklärung für diese Niederlage gegen Dänemark. Ja, du hast dann danach gesehen, die Dänen haben dann zwei deutliche Niederlagen kassiert nach diesem Sensationssieg gegen die Kanadier, die im Viertelfinale rausgehauen. Zum ersten Mal seit 11 Jahren Kanada im Viertelfinale raus. Ja, sie holen nicht immer Gold, aber sie kommen eigentlich dann immer ins Halbfinale rein. Also dieses entscheidende Spiel im Viertelfinale haben sie die letzten Jahre immer gewonnen und Dänemark schafft da den Sieg und dann war es das eigentlich für die Dänen. Ja, dann haben sie wieder so gespielt wie vorher, so ungefähr, oder wie zu Beginn des Turniers, dass sie halt gegen die Großen einfach gar keine Chance gehabt haben. Also ich weiß nicht, war das vielleicht Überheblichkeit der Kanadier, haben sie es vielleicht nicht ganz ernst genug genommen und dann, ja, irgendwann kannst du dann den Gang nicht mehr höher schalten, ich weiß es nicht, die müssen eine Mannschaft wie Dänemark einfach schlagen.
Ja, absolut. Und bei den Tschechen wiederum, die hatten ein bisschen das Pech, dass sie das letzte Spiel gegen die Amerikaner verloren haben und dann auch wieder auf einen anderen Gegner getroffen sind. Ne? Also wären die, weiß ich nicht, wer war da noch in der Verlosung? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, Finnland. Aber, ne? Also hätten die halt, also ja. Wenn die Zweiter geworden wären, wäre es halt Finnland gewesen. Ja, oder wenn sie Erster, dann Österreich. Ja, genau. Ja, also genau. Das waren die anderen Möglichkeiten. Und es war tatsächlich, also Tschechien hat ja auch die Schweiz geschlagen im ersten Spiel. Es war diese eine Niederlage gegen die USA. Also mit einer Niederlage Tabellendritter dann zu werden und dann eben im Viertelfinale dann halt wirklich eine Topmannschaft zu bekommen, das ist schon hart.
Und weil man auf der anderen Seite sagen muss, die Tschechen haben auch nur ein einziges Top-Team geschlagen in diesem Turnier und das auch nur nach Verlängerung, weil ich fand ja, das war ja der allererste Spieltag, die Neuauflage des Finals im Jahr davor, ich fand, da waren die Tschechen ja nicht jetzt durchgängig besser als die Schweizer. Sie hatten eigentlich nur ein richtig starkes Drittel, wo sie dann die Schweizer überrollt haben und dann haben sie halt die Deutschen geschlagen, die natürlich erstens bei weitem kein Top-Team sind und haben wir jetzt auch schon oft genug drüber gesprochen. Da war auch ein bisschen Glück bei, es ist ja alles für die Tschechen gefallen in dem Spiel. Dann verlierst du gegen die Amerikaner, dann verlierst du gegen die Schweden und mehr Top-Gegner hatten sie ja nicht. Also vielleicht waren die Tschechen auch gar nicht so gut, wie wir sie gemacht haben bei dem Turnier.
Dann würde ich gleich vom Viertelfinale schnell springen ins Halbfinale, ne? Weil also nach dem Viertelfinale kommt was? Das Halbfinale, ja.
Halbfinale.
Genau. Und wenn du eben dann dieses entscheidende Viertelfinalspiel gewinnst, dann kannst du ins Halbfinale. Und dann hast du die Riesenüberraschung geschafft, wenn du so eine Mannschaft wie zum Beispiel Dänemark bist. Oder erinnere dich an 2023 mit Deutschland, ja, die würde ich da auch dazu zählen. Oder auch Lettland, die ja dann Bronze geholt haben in diesem Jahr. Also das hast du schon auch immer wieder. In diesem Jahr hatten wir sicherlich mit Österreich einer großen Überraschung schon im Viertelfinale. Ja, erstes Viertelfinale seit 1994. Auch dafür nochmal Glückwunsch, das war wirklich ein starkes Turnier. Und eben dann halt dieses Mal Dänemark auf einmal da unter den letzten vier, mit denen du natürlich vor dem Turnier absolut überhaupt nicht rechnest da in der Runde.
Genau, und das ist ja eigentlich das Schöne, was die WM so ausmacht. Natürlich hätten wir lieber ein Turnier auf World Cup-Olympianiveau, immer die Besten der Besten. Aber dadurch, dass es nicht sind, ist natürlich auch die Tür offen für Überraschungen. Und die gibt es, wie du richtig sagst, gar nicht mal so selten. Also das finde ich ja ganz schön, dass da wirklich auch mal Teams bei sind, die dann weit kommen können, von denen man sich erwartet. In der Regel schaffen sie es dann natürlich nicht ganz weit. Die meisten scheiden dann schon im Halbfinale aus. Dass Deutschland 23 ins Finale gekommen ist, war dann schon mal eine Überraschung. Und dann haben sie ja auch nicht das Finale gewonnen. Aber es ist doch schön an dem Turnier zu sehen, dass, weil es ja auch natürlich keine Playoff-Serie sind, sondern ein einziges Spiel ist, dass da dann auch immer eine Überraschung stattfinden kann. Und die gibt es halt regelmäßig. Ne?
Jetzt kommt wieder ein Schwickerath-Punkt. Spielplantricksereien, denkt euch hier einen erhobenen Zeigefinger. Ja, Spielplantricksereien, Freunde, brauchen enge Grenzen. Jawohl.
Ja, ist auch so. Aber so ist es doch. So ist es doch. Und genau das ist, also einerseits kann man sich natürlich freuen, dass man sagt, hey, die Dänen haben die Kanadier geschlagen. Aber gut, wie haben sie die auch geschlagen? Und wie haben die Dänen die Deutschen geschlagen? Ich mache den Dänen keinen Vorwurf. Es sind die Regeln. Sie haben innerhalb der Regeln gespielt und sie haben die Regeln nicht verletzt, sie haben sie ausgereizt. Trotzdem finde ich, die Regel ist halt zu weit. Und da haben wir jetzt beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die Dänen sich den Spielplan so machen, dass sie am Anfang die leichten Gegner, die schweren Gegner haben und dann drei in Anführungszeichen leichte in Folge und dass sie deswegen in einem anderen Gefühl in dieses Gruppenfinale gegen Deutschland gehen und Deutschland halt das genau gegensätzliche Gefühl hat, das finde ich völlig legitim. Weil jeder spielt gegen jeden, wann, ist eigentlich egal. Aber dass die Dänen zwei Tage frei hatten, die Deutschen keinen einzigen Tag frei, dass die Dänen insgesamt dann mit einem Spiel aus 4 Tagen quasi in das Viertelfinale gingen und die Kanadier mit 3 Spielen aus 4 Tagen plus Reisestress, das ist einfach nicht fair. Und du hast ja gesehen, wenn die Dänen dann selber reisen müssen, wenn ihre Gegner genauso ausgeruht oder genauso wenig ausgeruht sind wie sie, dann ist es schnell vorbei. Also ich mache den Dänen keinen Vorwurf. Man muss natürlich auch gerade als Heimteam so ein bisschen den Vorteil nutzen, aber das war mir zu viel. Ich finde, es müsste auf jeden Fall die Regel geändert werden, dass das Heimteam dann immer, dass das Heimteam immer ein Heimspiel hat. Gut, das würden wir mit dem anderen Punkt, dass die WM nicht mehr in 2 Ländern stattfindet, ohnehin schon machen. Ne? Und das Gleiche ist halt auch, dass es nicht sein kann, dass die eine Mannschaft 2 Tage frei hat, die andere gar nicht. Also der Unterschied darf maximal nur 1 Tag sein.
Ja, also und grundsätzlich haben wir 2 Tage frei vor dem letzten Spieltag verbieten. Also da beim letzten Spieltag fallen die Entscheidungen normalerweise und da darf nicht eine Mannschaft zwei Tage vorher frei gehabt haben. Und ich würde sogar noch vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, dass du dann eben, um dann doch den Spielplan auch ein bisschen ausgewogener zu machen, vielleicht jetzt eben dann schaust, wer ist in der Weltrangliste vorne, wer ist hinten und dass du zumindest mal an den ersten drei Spieltagen einen von den größeren hast und auf jeden Fall auch an den ersten drei Spieltagen mindestens einen von den kleineren. Und dann hast du ja schon eine bisschen eine Mischung drin. Also dann hätte Dänemark halt nicht mit drei. Ist natürlich, also muss man auch sagen, erinnere dich, damals Deutschland, als sie ins Halbfinale gekommen sind, als sie ins Finale gekommen sind, dass sie Silber geholt haben.
War es genauso.
Ja, genau. Aber da hatten sie ja, das ist dann schon auch Druck, ne, dass du, wenn du die ersten drei verlierst. Klar. Also die Dänen hatten schon auch den Druck, dass sie dann wussten, okay, jetzt müssen wir alles gewinnen ab jetzt. Und das kommt dann schon dazu. Aber trotzdem, wenn du dann, also hast die drei Niederlagen und dann kommt halt irgendwie sowas wie Ungarn oder Kasachstan, da kannst du den Sieg fast einplanen, wenn du eine Qualität hast von Deutschland gegen Dänemark und dann hast du einfach dieses positive Erlebnis und dann kriegst du halt den Schwung und das das verselbstständigt sich dann.
Und genau, wenn du sagst, und nicht so, als wäre das eine dänisch-exklusive Sache. Nein. Deutschland hat seine Heimweltmeisterschaften letztes Jahr auch immer gegen die USA angefangen. Erstens nach dem Motto schwerer Gegner, der noch nicht so eingespielt ist, dann natürlich Amerikaner, die in der Regel noch nicht lange zusammen sind, nicht aufs große Eis gewöhnt sind. Also die Deutschen haben genauso getrickst 2017 und 2010. Jetzt nicht falsch verstehen, dass wir irgendwie schlecht über die Dänen reden wollen, weil die was gemacht hätten, was irgendwie ungesehen ist und ein Skandal wäre. Nein, das machen die anderen genauso. Mir geht es also generell darum und vor allen Dingen geht es mir auch um dieses Heimding. Weil eigentlich ist Kanada Erster und hätte sich ja dadurch bitte das Recht, doch erspielt, nicht reisen zu müssen. Aber weil es ja die Heimmannschaft ist, müssen die auf einmal von Schweden nach Dänemark fliegen. Und das stört mich halt. Deswegen auf jeden Fall WM bitte nur in einem Land. Und ich finde, selbst da muss gereist werden. Selbst das haben wir ja vergangenes Jahr in Tschechien erlebt. Die Tschechen wurden Dritter, hätten eigentlich nach Ostrava reisen müssen, aber weil sie das Heimteam waren, sind sie in Prag geblieben. Und der Tabellenzweite der anderen Gruppe, die Schweden waren es, glaube ich, mussten dann rüberreisen. Und das stört mich dann auch, weil ich finde, wenn du ein Heimturnier hast, ja, ist es natürlich für die Zuschauerzahl besser, wenn das Heimteam in der größeren Halle spielt, aber auch nächstes Jahr die Schweiz, die wird ja ziemlich sicher in Zürich spielen. Wenn die Schweiz da Vierter ist, dann hat die meiner Meinung nach ihr Viertelfinale in Fribourg zu spielen.
Kann ich nicht widersprechen. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut, dass du dich da so in Rage reden kannst. Ne,
absolut. Nervt mich sowas. Ja,
da ist er in Rage. Mega Krawatte hat er da schwierig. Mega Krawatte. Hals bis Una. Weil du gerade die Schweiz angesprochen hast. Hey, wieder Vize-Weltmeister. Zum zweiten Mal in Serie im Endspiel. Wieder verloren. Also auch das vierte WM-Finale verloren. 2013, 2018, 2024 und 2025. Natürlich bitter, wieder nur in Anführungsstrichen die Silbermedaille zu haben. Aber andererseits, also ich meine, wir müssen einfach, die Schweizer sind ein Großer bei Weltmeisterschaften. Ja. Ganz einfach. Die sind ein Großer, die werden Erster oder Zweiter in der Gruppenphase normalerweise und die musst du bei den Medaillen immer auf dem Zettel haben. Und das haben sie in diesem Jahr noch mal eindrucksvoller, finde ich, gezeigt als letztes Jahr. Klar, vielleicht mit dem leichteren Weg dann auch über Österreich und Dänemark ins Finale. Vielleicht auch ein bisschen zu leichten Weg dann unter dem Strich. Was für eine Mannschaft. Und tatsächlich, es war natürlich auch ein bisschen Sympathie, muss ich sagen, aber vor dem Finale habe ich mir gedacht, die haben sich so viel Schwung jetzt geholt. Ich sehe die da sogar leicht vorn gegen die USA. War ein 50-50-Spiel, also wäre vielleicht übertrieben gewesen zu sagen, die Schweiz ist Favorit. Aber da einfach zu sagen, ja, es ist absolut überhaupt keine Überraschung, wenn die Gold holen, ist ja einfach auch eine Riesenentwicklung jetzt in den letzten Jahren.
Ja, und wir reden ja nicht nur darüber, dass sie dann in den K.O.-Phasen gut sind. Also die haben ja schon 23 ihre Gruppe mit 6 Siegen gewonnen. 24 waren sie Zweiter in der Gruppe. Davor waren sie sogar auch wieder Erster. Also dass die Schweizer mittlerweile in der Gruppenphase schon Top-Team sind und immer eigentlich als Erster oder Zweiter durchkommen, ist absolut Standard mittlerweile. Und dann eben in der K.O.-Phase, also gut, das eine bedingt sich natürlich, wenn du Erster oder Zweiter bist, hast du in der Regel natürlich auch einen leichteren Viertelfinalgegner, aber den haben sie sich ja erarbeitet. Der ist ihnen ja nicht geschenkt worden. Aber den schlagen sie dann in der Regel auch und dann kommen sie halt relativ weit. Und ich habe eben mal nachgeschaut, was glaubst du, wenn wir seit 2013 sehen, also die letzten Weltmeisterschaften, in denen die Schweizer ja 4-mal im Finale waren, was glaubst du, wie viele Länder es geschafft haben, in der Zeit häufiger im Finale zu sein?
Ja, Kanada auf jeden Fall mal.
Kanada ist die Nummer 1 mit 7 Finalteilnehmern.
Finnland war ein paar Mal auf jeden
Fall
im Finale.
Finnland ist Nummer 2 mit 5 und dann kommen die Schweizer.
Ja, spielt sogar öfter als Schweden. Schweizer,
ja, also das ist ja wirklich die Definition eines Top-Teams, was nicht halt einmal ins Finale kommt, sondern über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Gut, das muss man immer in Klammern sehen. Russland spielt seit ein paar Jahren nicht mit. Aber häufiger als Schweden, häufiger als Tschechien. häufiger als die Amerikaner sind die Schweizer in den letzten Jahren ins Finale gekommen. Das ist keine Eintagsfliege. Die Schweizer sind ein Top-Team auf WM-Niveau. Ja.
Und was in dem Jahr einfach auffällig war, letztes Jahr war es natürlich die Reihe mit Tischia, mit Fiala und mit Niederreiter, also die drei NHLer und dazu eben noch mit Roman Josi, auch ein Mega-Verteidiger aus der NHL. Das hat ja Patrick Fischer auch im Verlauf des Turniers angesprochen, dass es fast ein bisschen zu viel war von den NHLern, also ja. nicht, dass er was dagegen hätte, aber dass er eigentlich letztes Jahr ein bisschen mehr noch von den Ligaspielern erwartet hätte und jetzt dieses Jahr eben das Duo Malgin, André Ghetto, klar, da waren Timo Meier jetzt am Ende noch mit dabei in der Reihe, aber ein Moy, Tyler Moy, der Topscorer wurde stark, ne? Von den Schweizern. Ja, und auch überall im Lineup dann spielen halt können. Ich habe es dann die schon angesprochen, die läuferisch starken in den Bottom Six. Ja? Also einfach auch die Fähigkeit und die Möglichkeit, alle vier rein zu bringen und immer zu wissen, ja, die Jungs, die können da läuferisch mithalten und die können auch jederzeit ein Tor schießen. Tiefe, deren Kukan in der Verteidigung. Ja. Was für ein, also der hat einfach die Josi-Rolle auch angenommen, super Turnier gespielt und natürlich im Tor Leonardo Cennoni. Was für eine unfassbar starke Weltmeisterschaft von dem Typen. Ja. Ist natürlich bitter, dass er halt dann ja den perfekten Schuss von Tage Thompson dann noch kriegt und dass es die letzte Aktion oder das letzte ist, was bleibt vom Turnier von Leonardo Cennoni. Aber davor der Shutout-Streak, also 4 Shutouts während des Turniers, nur ein Gegentor in der K.O.-Phase. Also von Sturm über Verteidigung bis ins Tor. Einfach eine tolle Mannschaft.
Ja, und das ist von Cennoni ja so bitter gelaufen. Überleg dir das mal. Du spielst im Finale zu null eigentlich, wenn wir jetzt mal das 60-Minuten-Spiel sehen, aber du verlierst das Spiel. Also bitte. Und du hast ja im Viertel- und Halbfinale auch kein einziges Tor kassiert. Also sensationell wirklich. Ne? Und Schweizer, wir müssen auch wieder darüber reden, das macht auch die Liga aus. Ne? Weil, du hast gerade schon angesprochen, die NHL-Spieler sind natürlich die großen Stars und was man natürlich nicht verschweigen darf, im Verhältnis zu anderen Nationen haben die Schweizer auch mit Abstand die wenigsten Probleme, ihre NHL-Spieler jedes Jahr wieder zum Turnier zu holen. Das könnte sich mal ändern, wenn sie den Titel gewonnen haben. Ob der eine oder andere auch denkt, okay, mache ich da einen Haken hinter und komme dann vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Aber solange sie den nicht geholt haben, kommen sie. Aber sie kommen halt auch, weil sie wissen, dass auch aus der Liga überragende Spieler rauskommen. Du hast sie gerade schon alle aufgezählt. Und das spricht halt auch sehr für die Schweizer Liga. Und ja, wir sagen ja auch manchmal so, wenn die Schweizer so ein bisschen arrogant auf die DEL gucken, ja gut, ihr habt dann auch mehr Geld und holt bessere Ausländer. Ja, aber sie haben halt auch eigentlich bessere Schweizer Spieler, als die deutsche Liga deutsche Spieler hat.
Ja, und dann bleibt trotzdem bei den Schweizern, sie verlieren das Finale. Andres Ambühl in seinem letzten Spiel dann doch auch wieder eine Niederlage.
Und Cennoni. Der hat sogar wieder richtig gespielt, ne? Er hat wieder richtig gespielt. Also er saß ja im Laufe des Turniers auch mal so als 13. Stürmer mit einer Minute Eiszeit draußen. Ne?
Ne, aber in der K.O.-Phase 2-3-Center zwischen Niederreiter und Fiala, den beiden NHLern. Und du stellst trotzdem die Frage, was wäre, wenn? Ja, also Hischier natürlich mit der Verletzung, der war ja da, der hat sich verletzt im Spiel gegen Deutschland, unglücklich zusammenprall mit Josh Samansky. Und natürlich, was wäre gewesen, wenn auch Josi dieses Jahr mit dabei gewesen wäre? Ja, dann hätte diese Mannschaft halt noch mehr Qualität dann auch in der K.O.-Runde gehabt. Und sie haben natürlich die USA geschlagen in der Gruppenphase. Man muss auch dazu sagen, da war Hischier noch mit dabei. Und sie haben dann bis zum Finale nochmal USA halt auch diesen großen Gegner ohne Hischier auch nicht mehr gehabt. Und das ging dann sehr, sehr leicht auch durch die K.O.-Phase durch. Und vielleicht hat uns das auch ein bisschen getäuscht, aber es war trotzdem wieder ein super Turnier von den Schweizern. Und nochmal da einfach jetzt die nächsten Jahre auch sagen zu können, ja, also Schweiz-Halbfinale, ja, muss ja fast schon Mindestziel dann sein. Nicht Mindestziel-Viertelfinale, sondern Mindestziel-Halbfinale für die Schweiz.
Ja, wobei du natürlich recht hast, die Schweizer haben auch im kompletten Turnier nur einen Großen geschlagen. Ne? Sie haben in der Gruppenphase gegen die Tschechen verloren, sie haben dann die Amis geschlagen, als den Amis das Essen nicht geschmeckt hat, als sie neben mir gesessen haben. Und dann sind sie halt relativ entspannt durchgekommen. Haben auch, wie gesagt, na klar, Viertelfinale Österreich, Dänemark und Halbfinale ist natürlich auch ein Geschenk, muss man auch so klar sagen. Ein Geschenk, ich wiederhole mich, was sie sich jetzt erarbeitet haben. Aber dann ist natürlich der Sprung im Finale gegen eine US-Mannschaft zu spielen, die dann 3 Top-Teams in Folge geschlagen hat auf dem Weg dahin. Letzter Spieltag Tschechien, Viertelfinale Finnland, Halbfinale Schweden, ist natürlich dann schon eine andere Hausnummer.
Unsere 9. Erkenntnis, da sind wir jetzt bei Kasachstan ohne Ausländer, in Anführungsstrichen, oder KHL, einfach nicht so gut. Und ich würde das noch ein bisschen ausweiten, diese Erkenntnis, auf so ein bisschen die anderen, ja, über die wir jetzt vielleicht noch nicht so gesprochen haben, die halt das Viertelfinale verpasst haben, die vielleicht abgestiegen sind. Also klar konzentriert sich dann alles eben auf Viertelfinale und irgendwie noch plus Deutschland, ja, auf diese neuen Mannschaften, weil Deutschland, über die haben wir natürlich auch gesprochen, warum es nicht gereicht hat fürs Viertelfinale. Aber dann, ja, dann eben diese Teams, die ja, dann so unter ferner liefen dann irgendwie auch dann am Ende abschneiden.
Ja, da siehst du halt, dass doch relativ viele Nationen, die eigentlich ja schon Eishockey-Nationen sind, wo es große Traditionen gibt, wo Spieler auch in großen Ligen spielen, dass die, wenn es mal nicht so läuft und vielleicht ein paar mehr Leute absagen und das gerade ein Umbruch, dann ist das schon auf relativ dünnem Eis, ne? Also da fehlt dann doch die Tiefe. Und da rede ich auch über sowas wie Lettland, da rede ich über sowas wie die Slowakei und sowas. Also eigentlich natürlich schon Eishockey-Nationen, die in den letzten Jahren auch mal ein Halbfinale erreicht haben oder gerade in dem Jugendbereich vielleicht sogar noch besser waren. Aber bei denen muss halt auch wirklich immer alles funktionieren, dass die weit kommen.
Und Kai würde ich da noch mal ein bisschen eine gesonderte Rolle da geben, ja, weil sie eben halt dann noch mal einen Schwung NHLer haben, die dieses Jahr einfach nicht mit dabei waren. Also
Wenn dann halt Leute fehlen oder aus welchen Gründen auch immer, sei es das.
Aber Slowakei, wenn wir alle da sind, ist schon noch mal anderes Level als Kasachstan und
total Lettland. Best on best ist die Slowakei von den genannten Nationen für die Beste und muss sich auch nicht großartig vor Deutschland verstecken, ehrlich gesagt. Also zumindest in den nächsten Jahren, wenn die ganzen jungen Leute sich so entwickeln, wie man es jetzt erwartet. Aber aktuell der zweite, / dritte Anzug passt dann auch nicht so richtig, ne?
Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass es einfach auch, ja, Fahrstuhlmannschaften gibt, beziehungsweise da dann doch der Austausch unter dann, wenn du sagst mal so ab Platz 13, 14 wird es auch in den nächsten Jahren einfach einen Austausch geben. Ja, jetzt ist Großbritannien wieder hoch, nicht gesagt, dass die sich nächstes Jahr halten. Also einfach
Italien.
Italien, ja, Mannschaften wie Frankreich, Slowenien, Ungarn gehört da dazu. Vielleicht auch ja die nächsten Jahre dann die Norweger, die da so ein bisschen reinrutschen.
Oder Japan kommt
ja
nicht mehr, weiß
genau, ich nicht, also da ist einfach dieser Austausch, aber da hast du dann schon viele Teams, die Slowakei würde ich da ausnehmen, aber die nicht regelmäßig ins Viertelfinale kommen werden.
Ja, und da sind wir bei der grundsätzlichen Frage, ist das Turnierformat noch das Richtige? Sind das zu viele Mannschaften, zu viele Spiele? Braucht man wirklich diese 7 Vorrundenspiele? Klar, wir sind nicht doof, wir verstehen das Konzept, mehr Spiele bedeutet mehr TV-Zeit, bedeutet mehr Tickets verkaufen, bedeutet mehr teilnehmende Länder, mehr Aufmerksamkeit in verschiedenen Ländern, rein wird wirtschaftlich, finanziell ist das alles schon sinnvoll, aber reden wir jetzt mal rein über den sportlichen Wert. Wird in dem Turnier nicht vielleicht besser tun, wenn es noch 12 Mannschaften sind? Also wenn du 4 rausnimmst und dann hast du, oder du teilst zumindest anders auf, du machst irgendwie vielleicht 4 Vierergruppen und damit eine Zwischenrunde oder sowas. Also brauchst du diese ganzen Spiele, wo Kanada 7-8-1 gewinnt?
Also meinst du dann so ein bisschen ins Handballformat rein, dass du einfach so eine, das wäre eine Überlegung.
Wir wären früher mit Zwischenrunden.
Ja, ne? Also das wäre eine Überlegung auf jeden Fall, dass du die 16 Mannschaften irgendwie anders gegeneinander spielen lässt, wirklich vielleicht mit 4 Vierergruppen und dann eben die besseren nochmal gegeneinander und dann erst in die K.O.-Phase reingehst, aber ich finde das gut, dass diese Mannschaften auch mit dabei sind. Ja, also da gibt es dann auch Jahr für Jahr wieder Geschichten, irgendwie mal ein Schilovs, der dann heiß läuft bei den Letten und die holen dann auf einmal Bronze, ja, obwohl sie davor nie das Viertelfinale überstanden haben. Oder die Österreicher jetzt in diesem Jahr im Viertelfinale auch, wo du dann siehst, okay, vielleicht kannst du dann auch mal in den nächsten Jahren auch ein bisschen öfter ins Viertelfinale gehen oder vielleicht dann sogar mal einen Schritt weiter. So ein lieben Kirk vor ein paar Jahren, der dann auf einmal 7 Buden macht bei der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort, auch wenn es nur Einzelspieler sind. Ich mag diese Geschichten bei Weltmeisterschaften, bei Turnieren, egal in welcher Sportart. Ich finde es gut und trotzdem musst du sagen, ja, da kann halt dann auch mal ein 10-0 rauskommen, ja, und zwar relativ flott, wie zum Beispiel bei der Schweiz gegen Ungarn oder die Finnen, die dann gegen die Slowenen heiß laufen.
Ich stelle mir halt die Frage, ob so ein Team wie Ungarn, das von 7 Spielen 6 verliert und am Ende eine Tordifferenz von minus 31 hat, was genau ein einziges Spiel gegen Kasachstan sich über die Ziellinie gurkt, ob das verdient hat, nächstes Jahr wieder zu sagen, wir gehören zu den besten Eishockey-Nationen der Welt und wir spielen bei der AWM mit. Das ist halt die Frage.
Ja, das ist natürlich wenig für den Klassenerhalt, das stimmt schon, das ist wenig.
Ja. So, letzte Erkenntnis, und das ist eher eine Frage, die wir uns aufgeschrieben haben. Was nimmt denn Deutschland jetzt mit aus dem Turnier? Sei es erstmal sportlich für die Zukunft, für die nächsten Turniere. Gut, Olympia kann man da auch stellen, weil die Kader finde ich anders, aber sagen wir mal für die nächste Weltmeisterschaft. Aber was nimmt Deutschland mit Blick auf 27 denn auch organisatorisch schon mit?
Ich fange mal mit der Mannschaft an. Also wir haben ja den Quervergleich zur National League, zur Schweizer Liga teilweise schon gemacht während dieses Turniers. Und ich glaube aber schon, dass das einfach auch die Liga ist, weil sie auch eine Liga des Nachbarlands ist, ne, mit der man sich einfach vergleichen muss und da mal schauen muss, was läuft da besser. Wir können jetzt wieder das ganz große Fass aufmachen und sagen, ja, die Spieler müssen halt einfach noch mehr in entscheidende Rollen reinkommen.
Oder das ganz, ganz, ganz große Fass, Deutschland braucht mehr Eishallen.
Ne? Ja, genau, da gibt es ein paar Fässer, die man da aufmachen kann. Unter dem Strich hat Harry Kreis einfach, ja, diese Spieler zur Verfügung, die er zur Verfügung hat. Da hätte er jetzt noch 3-4 Stellen anders besetzen müssen. Aber ansonsten war das halt der Kader, der da ist. Kannst du mal sagen, okay, fehlt mal ein NHLer oder noch ein NHLer. Man kann jetzt auch vielleicht diskutieren, gerade so Sturm Peterka, das wäre halt irgendwie dann für Deutschland wie Fiala Niederreiter gewesen oder so bei den Schweizern. Also das ist dann schon, weiß nicht, ob man die 1-1 vergleichen kann, aber da hast du halt nochmal einen brutalen Zwei-Wege-Center mit Sturm und einen brutalen Scorer mit Peterka. Ja. Kann man jetzt auch weiter diskutieren und sagen, ja, Stützle und Seider waren ja da und haben ihre Leistungen nicht abgerufen und Reichel war ja auch da und ist verletzt gewesen. Aber ich muss da, also man muss eher, glaube ich, auf die Liga schauen. Und also ich schaue da nochmal zu den Schweizern und sage einfach auch nicht nur, dass Malgin, Andrighetto, also klar, die sind jetzt auch im Finale leer ausgegangen und waren jetzt auch nicht so auffällig, aber die beiden haben halt nicht nur im 5 gegen 5 gespielt, sondern die spielen halt Überzahl, wie sie es auch bei den ZSC Lions machen in Zürich, und die spielen auch zu zweit einfach Unterzahl. Die beiden waren einfach in der ersten Reihe nominell jetzt auch am Schluss aus der heimischen Liga und in allen Situationen auf dem Eis und in allen Situationen dann bis auf das Spiel gegen die USA dominant. Und dahin musst du, glaube ich, auch als deutsche Nationalmannschaft kommen, dass du diese Spieler aus der Liga ziehen kannst, die dann läuferisch da mithalten können. Tempo ist einfach ein wichtiger Punkt, aber die dann auch das Niveau haben und einfach auch aus der Liga die Geschwindigkeit kennen, dass sie das bei der Weltmeisterschaft genauso spielen müssen. Und deswegen heißt das natürlich auch, ja, die Liga muss da besser werden und die deutschen Spieler müssen bessere Rollen haben. Das ist jetzt super einfach gesagt, aber wenn das nicht passiert, dann hast du, denke ich, im Quervergleich mit so Nationen wie der Schweiz, ja, du brauchst dich jetzt nicht mit den Nordamerikanern vergleichen und auch nicht mit jetzt irgendwie, selbst nicht Tschechien und auch nicht Schweden und Finnland, ja, andere Bedingungen, aber wenn du es mit der Schweiz vergleichst, dann glaube ich, wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren so ungefähr einen ähnlichen Pool an NHLern haben und dann, ja, entscheiden es vielleicht dann wirklich die Duelle zwischen den Ligaspielern.
Ja, wobei man sagen muss, eigentlich gäbe es ja genau so ein Duo wie Andrighetto Malgin, nämlich Tiffels und Föderl. Aber die beide auch in der Liga zusammenspielen, die da alles kaputtgeschossen haben. Aber erstens haben die hier bei der WM nicht dauerhaft zusammengespielt. Und außerdem waren die auch beide irgendwie drüber. Also ich weiß nicht, ob die zu lange gefeiert haben, ob die keine Lust mehr hatten, ob die emotional abgebaut haben, ob die vielleicht verletzt waren, weiß man ja auch nicht. Ob die noch auf die Zähne gebissen haben und sie gedacht haben, eigentlich hätte ich lieber Sommerpause, aber gut, komm, ich spiele mit. Weil ich meine, länger gespielt als Andrighetto Malgin haben sie nicht, weil die beiden haben nämlich auch im Finale gespielt in der Schweiz und die sind ähnlich souverän durchgekommen, die ZSC Lions wie die Berliner in Deutschland, und die haben ja sogar noch die Champions League noch mehr Spiele gehabt, dadurch, dass sie so bis am Ende dabei waren und das Ding sogar gewonnen haben. Also theoretisch hättest du das ja, ne? Aber diese Paarung hat halt beim deutschen Team nicht ansatzweise so funktioniert, wie halt Andrighetto Malgin bei den Schweizern.
Ja, und, also Tiffels ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, sehr schnell, und der Unterschied bei Pföderl ist halt trotzdem, eben da sage ich einfach, das hat auch mit dem Tempo zu tun. Ne? Es ist ein überragender DEL-Spieler, überhaupt keine Frage, aber jetzt mal das Tempo und das Schlittschuhläuferische ist jetzt nicht seine größte Qualität, sondern einfach der Torriecher und der Schuss. Und das hat dann, glaube ich, schon auch einen Grund, warum der dann bei Weltmeisterschaften nicht so auffällig ist. Und Andrighetto, der super scored in der Schweiz und CHL-MVP wird, das dann eben auch auf die WM transportieren kann. Aber muss jetzt auch nicht nur Tiffels und Föderl rausgreifen, sondern kann auch auf die anderen DEL-Spieler schauen und dann eben, ja, weiter verfolgen auch in den nächsten Jahren, was da passiert. Eben, ja, wann kommt der nächste 23-, 24-Jährige, der dann auch bei der Weltmeisterschaft mit einer guten Rolle aus der DEL-Saison kommt, ne? Also die ja schon in der DEL-Saison
gespielt hat. Aber ich meine, die gäbe es ja eigentlich auch so. Ja. Und Samanski ist 23 und Schachowiak ist 25. Ist ja kein Wunder, dass die beiden jetzt Verträge in Nordamerika bekommen haben. Und wenn wir das natürlich mit der Schweiz vergleichen, ja, Nico Hischier ist 26, aber sonst diese ganzen Leute, von denen wir jetzt mehrfach geredet haben, Josi, Niederreiter, Andrighetto, Genoni, Kukan, die sind doch alle schon über 30, ne? Also ich glaube, langfristig ist die deutsche Mannschaft, nehmen wir an, wir würden jetzt computerspielmäßig, alle sind fit, alle können spielen, wir stellen sie auf, wie wir wollen, dann muss sich Deutschland, glaube ich, aktuell schon nicht wirklich verstecken, wenn dann auch so ein Dreiseil dabei wäre, und rechnen wir mal so in 3-4 Jahren weiter, wenn bei der Schweiz dann schon die ersten abgetreten sind, aus dieser, ich nenne sie jetzt mal goldene Generation, ist ja eher die silberne Generation, und bei den Deutschen sind dann die Spieler eher im besten Alter viele. Also ich glaube, langfristig ist Deutschland in der Spitze gar nicht schlechter. Die Frage ist, was macht die Breite, und da sind wir halt wieder bei der Liga, bei der Ausbildung, bei den Eiszeiten und was so alles.
Ja. Und eben auch wieder nur ein Turnier, wobei jetzt mit dem letzten zwei Turniere, ja, wo es auch das direkte Duell ja eben gegen die Schweizer in der K.O.-Phase gab. Dieses Jahr gab es das direkte Duell in der Gruppenphase. Die letzten beiden Spiele haben eben die Schweizer gewonnen bei der WM. Ich will es einfach auch sehen, mal Best on Best. Ich will es sehen, wenn alle mit dabei sind, wenn ein Dreiseitel und ein Peterka und ein Sturm noch mit dabei sind bei Deutschland und ein Reichel mit kompletter Fitness, ne, und mit über die komplette Zeit. Und auf der anderen Seite bei den Schweizern natürlich mit dabei ein Josi und ein Hischia unverletzt und ja, wen es da noch so gibt. Ne? Also es gibt
von Anfang an.
Genau, so, es gibt aber, also genau, das einfach alle NHLer best on best, dieses Duell, das würde mich interessieren. Das würde ich gerne einfach mal irgendwie, was ich, Best of Three oder Best of Five sehen, wenn alle mit dabei sind. Wird nicht passieren, aber das ist das, was ich sehen will. Und noch einmal auch wiederum aus deutscher Sicht, Momentaufnahme von diesem Turnier, das halt jetzt dieses Mal nicht so gut gelaufen ist. Aber das ist ja nur das Sportliche. Wir haben ja nächstes Jahr dann, in zwei Jahren ja die Heimweltmeisterschaft in Deutschland. Also was kann Deutschland da lernen von diesem Turnier?
Also auf jeden Fall kann Deutschland schon mal lernen, dass die Wege nicht so weit sein sollen, weil die haben nicht nur uns genervt, die haben auch die Zuschauer genervt, die haben die Spieler vor allen Dingen genervt, gerade wenn wir das sehen, so mit Trainingshalle, da es gibt keine Halle direkt dran. Gut, allerdings wird das genau in Deutschland auch so sein. Mannheim, der Komplex da rund um die Arena, die hat natürlich mehrere Eishallen. In Düsseldorf hast du das Problem, der Dome hat nur eine Eishalle. Gut, jetzt ist die Bremenstraße nicht so weit weg, aber ich sag mal so, wer sich ein bisschen im Feierabendverkehr und im Nachmittagsverkehr in Düsseldorf auskennt, der weiß, das ist jetzt auch nicht mal in zwei Minuten geschafft. Gut, es gäbe noch eine Halle in Ratingen, weil die Halle in Düsseldorf liegt ja ganz im Norden der Stadt und an der Stadtgrenze zu Ratingen, da am Düsseldorfer Flughafen.
Das fährst du direkt so weit von der Straße bis in Düsseldorf und dann kommt so ein Stadtschild Ratingen. Das fasziniert mich. Da bist du eigentlich gerade noch in Düsseldorf und dann in Wahnsinn, Ratingen. Ne? Das ist, also bei euch, das ist Wahnsinn.
Ja, das ist Stadt, das ist Magic hier einfach. Ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also auch da wird sicherlich das ein oder andere Team geben, was sich dann denkt, was ist das denn hier? Warum muss ich denn jetzt hier erst in den Bus steigen und irgendwie zu einer anderen Halle fahren? Ja, das wird das geben. Wobei, wie gesagt, der Weg ist nicht so weit. Vielleicht kriegt man es auch irgendwie hin, das mit Polizeieskorte zu machen, dass die da nicht im Stau stehen müssen. Aber sonst natürlich, das ganz große Thema ist das Eis. Also Christian Kühners hat ja alle Diplomatie wirklich wegfallen lassen, als er bei uns in der Mixzone vorbeikam und ganz klar gesagt hat, naja, vielleicht wäre es mal eine Idee, denen das Eis nicht erst einen Tag vorher zu machen. Ne? Also vielleicht könnte man das Eis auch schon mal 10 Tage vorher machen, dass es dann richtig gut ist und richtig anfriert und vernünftig wird, weil die Eiskonditionen dieses Jahr in Herning, die waren wirklich eine absolute Katastrophe. Und da reden wir nicht nur über dieses große Loch aus dem Norwegen-Spiel, wo das Spiel dann zweimal unterbrochen werden musste und sogar das erste Drittel verkürzt werden musste, sondern wir reden auch über die generelle Qualität. Also Philipp Kubau hat es ja mit dem Weiher verglichen, wenn es schneit und sowas. Ne? Harry Kreis war ja fast schon Eisangeln und sowas. Ne? Also das war wirklich eine Katastrophe und einer Weltmeisterschaft auch wirklich nicht würdig. Und das muss Deutschland auf jeden Fall lernen. Kurze Wege, besseres Eis, früher das Eis machen. Und dann reden wir über das Thema, über das wir eben schon gesprochen haben, Tickets. Also du musst es irgendwie schaffen, die Halle zu füllen, wenn deine Heimmannschaft nicht spielt. Und klar, in Mannheim wird es wahrscheinlich ganz gut voll werden. In Düsseldorf, je nachdem, wer da spielt, klar, wenn sie es klug machen, bringen sie irgendwie die Schweizer, die Letten, die Tschechen, wen auch immer hin, also die Nationen, die immer viele Fans mitbringen. Davon sollten mindestens 2 in Düsseldorf spielen, damit auch ein bisschen Eishockey-Atmosphäre rund um dieses Turnier in der Stadt herrscht. Aber es wird auch da natürlich mal Spiele geben von den Ungarn, von den Kasachen, von den Briten, von den Italienern und sowas. Und da musst du irgendwie die Halle voll machen.
Und wie machst du das?
Ja, ich weiß nicht. Ich fand es ja in Tampere ganz cool. Die haben ja bei irgendeinem so Deutschlandspiel, war das gegen Frankreich? Da haben sie, das war doch irgendwie so ein frühes Spiel, wo die wussten, da ist nichts los. Da haben sie doch quasi alle Schulen eingeladen. Und dann waren da doch irgendwie 5000 Schüler in der Halle und Schülerinnen. Und das war wirklich eine lustige Atmosphäre. Klar, die haben dann auch nicht wirklich aufs Eis geguckt. Die haben sich mehr für das Maskottchen interessiert. Wenn das so lang kam, ist die ganze Halle gekreischt und sowas. Aber ist ja egal. Das war trotzdem eine nette Atmosphäre. Nur ich habe genau dieses Thema, habe ich mit den OK-Leuten hier in Düsseldorf, habe ich angesprochen, habe ich gesagt, habt ihr so eine Idee? Würdet ihr sagen, wir laden hier die Schüler aus der Region ein? Und da hieß es ganz klar, unsere Ansage ist es, wir verschenken keine Tickets. Das ist eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Hier wird nichts verschenkt. Und vielleicht muss man nichts verschenken, aber vielleicht gerade für solche Spiele, bei denen man weiß, hier kommen nicht so viele Leute in die Halle, dann macht halt ein 5-Euro-Schülerticket oder sowas. Ne?
Ja, genau. Oder es gibt dann irgendwie, wenn du es vorher schon publik machst, vielleicht gibt es dann auch irgendwie ja, irgendwelche Aktionen in den Schulen, oder da gibt es irgendwie da wieder Gönner, die das finanzieren für irgendwelche Schulen und sagen, okay, du kommst da vielleicht nicht kostenlos rein, aber du hast trotzdem halt einfach die Schulklasse, die für wenig Geld dann eben dieses Eishockeyspiel sehen kann. Und wenn du dann noch da irgendwie die richtige Musik machst, die richtige Show machst, dann kriegst du die schon animiert und dann ist da zumindest was los. Und es geht ja schon auch nicht nur darum, dass da jetzt eine Mörder-Eishockey-Stimmung ist mit Gebrülle, sondern einfach, dass da nicht nur leere Sitze sind, weil wenn du da reinschaust und hast leere Sitze und Ruhe in der Halle, das geht einfach nicht für die Weltmeisterschaft.
Ja, und mach's doch auch zum Beispiel so, dass du für Spiele, wo du weißt, da kommen nicht viele Leute, verkauf doch einfach nur den Unterrang. Klar würden sich dann andere Leute denken, Moment mal, irgendwie bei dem Ungarn gegen England-Spiel habe ich hier irgendwie 4 Euro bezahlt und jetzt soll ich für das gleiche Ticket bei Deutschland gegen Tschechien auf einmal 80 Euro zahlen. Klar, aber was bringt es dir, wenn das so ist wie in Herning, dass dann da irgendwie versprenkelt, hier sitzen 10 Leute, da sitzen 5, da sitzen 3, dann sag doch bei so einem Spiel, kommen alle in Unterrang. Und sowas habe ich auch dieses Jahr erlebt. Ich habe mir ja für die Fußball-Champions League, für die Heimspiele von Schachtja Donetsk auf Schalke, habe ich ja mit ein paar Kumpels, haben wir uns Dauerkarten geholt, weil wir gehofft haben, dass sie gegen Celtic spielen. Gut, haben sie nicht getan, aber ist auch egal. Ich schweife ab. Auf jeden Fall waren da manche Spiele, da waren wirklich so wenig Tickets verkauft, dass die den Oberrang geschlossen haben und gesagt, jeder, der ein Oberrang-Ticket hat, kann damit umsonst den Unterrang, damit das Fernsehbild zumindest besser aussieht. Ja, ja. Und das würde ich mir dann zum Beispiel auch wünschen. Wofür brauchst du denn Mittel- und Oberrang, wenn irgendwie nur 4000 Leute in der Halle sind? Lass die alle in Unterrang, dann ist das auch kompakter, dann gucken die Spieler nicht nur auf leere Sitze, das Kamerabild guckt nicht nur auf leere Sitze, das wäre auch mal so eine Idee zum Beispiel.
Also, du hast die Ideen, mal schauen, ob die dann auch übernommen werden. Nächstes Jahr erstmal Weltmeisterschaft in der Schweiz. Mal schauen, was die für Lehren ziehen aus diesem Turnier. Zumindest mal in einem Land, genauso wie das Jahr danach.
Und die beiden Städte nicht so weit auseinander.
Genau. Wunderbar. Ja, Zürich und Fribourg werden es nächstes Jahr in der Schweiz. Und dann eben 2027 die Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland, in Düsseldorf und in Mannheim. Das waren unsere 10 Erkenntnisse von der Eishockey-WM 2025. Das war es aber noch nicht mit unserem Content zu diesem Turnier, sondern der Schwickerath hat sich jetzt erst so richtig warm geredet. Ja? Ja. Und dann kommen in den nächsten Tagen noch auf jeden Fall 2 Podcasts zur Weltmeisterschaft. Einmal André Sambühl, der Bühli, tritt ab mit seiner 3. Silbermedaille. Der WM-Rekordspieler, 151 Spiele bei Weltmeisterschaften, 20 Turniere gespielt und jetzt also wieder Silber für ihn. Er hat vorher schon gesagt, dass das eben sein Karriereende sein wird. Das der eine Podcast und dann eine weitere Bonus-Episode zum Thema Sportpolitik. Und wie entwickelt sich das ja gerade alles mit World Cup of Hockey, mit Olympia, das wiederkommt, mit Weltmeisterschaften, die natürlich auch zumindest teilweise die NHL mit dabei haben wollen und die großen Spieler. Wohin führt das in den nächsten Jahren im Welteishockey? Auch sehr, sehr interessant. Und das Ganze bekommt ihr, wenn ihr mit dabei seid, im Crowdfunding, denn das läuft noch bis Ende Mai. startnext.com/WM-2025. Da könnt ihr, wenn ihr euch beteiligt, entweder Danke sagen für die letzten 17 Tage und unsere Podcasts und unsere Texte und dazu eben auch noch diesen Bonus-Content bekommen. Diese beiden Podcasts, die ich angesprochen habe, kommen noch und auch schon aufgezeichnet haben wir ein Gespräch zwischen uns beiden, wie wir arbeiten während der Weltmeisterschaft. Und ich habe gesprochen mit Marco Schenk, da ging es darum, wie das Fernsehbild produziert wird bei so einer Weltmeisterschaft. Auch sehr hörenswert, wie ich finde. Also, da kommt noch was, das heißt, da kann noch was kommen von euch.
Genau, also vielen Dank schon mal. Ihr habt sehr fleißig wieder gespendet, hat uns wirklich die Arbeit erleichtert und hat uns auch ehrlich gesagt Spaß gemacht. Also wir haben es ja letztens schon mal bei diesem Gespräch, wie wir arbeiten, gesagt. Normalerweise, also natürlich sind wir grundsätzlich frei in dem, was wir tun, aber natürlich hat man so gewisse Zwänge, wenn man halt für offizielle Auftraggeber arbeitet. Aber was wir hier reden oder diese 3 Gedanken haben wirklich Spaß gemacht, weil wir da mal richtig auch mal, vielleicht auch mal zu lang, wir sind ein bisschen mal ins Schwafeln gekommen, wisst ihr selber. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, dann auch mal so Gedanken ein bisschen auszuwalzen, die man vielleicht für Auftraggeber immer nur so kurz anreißen kann. Und das war auch nur dank euch möglich. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Dankeschön und danke auch an dich, Bernd, für die letzten gut 2 Wochen. Aber wie gesagt, es geht ja noch weiter hier.
Ja, danke auch an dich, ne?
Gerne, gerne. Stark.